Vielleicht für alle diejenigen, die jetzt Gäste hier in uns sind, sage ich kurz ein paar Worte zu mir. Ich gehöre hier schon viele Jahre zur Gemeinde. Wir waren zu früherer Zeit einmal 15 Jahre als Missionare mit meiner Familie. Bin verheiratet, 3 erwachsene Kinder. Waren wir in Südamerika, in Peru und haben dort im Gemeindeaufbau gearbeitet. Und im Lauf der Jahre sind mit Gottes Hilfe eine kleine Erweckung sicherlich entstanden in 50 Dörfern oder mehr als 50 Dörfern sind christliche Gemeinden entstanden im Amazonasgebiet unter dem Indianervolk der Achua. Und nachdem wir zurückgekehrt sind, ist die Arbeit weitergegangen und inzwischen hat eine neue Missionarin ihren Dienst dort in diesem Indianervolk aufgenommen und wir werden, so Gott will, im nächsten Jahr einmal 4 Wochen wieder zurückreisen an diese Wirkungsstätte, die wir früher hatten und möchten einfach die Missionarin, die jetzt dort ist, unterstützen. Sie lernt auch gerade die Sprache und da können wir ihr vielleicht eine kleine Hilfe sein. Ja, das nur mal zur Information für alle, die mich jetzt nicht kennen. Ja, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen jetzt geht nach den Feiertagen. Aufatmen, dass es vorbei ist oder traurig, ach, die Tage sind schon vorbei, ist schon alles wieder erledigt. Es kommt zwar noch Silvester und das Jahresende. Manche Ereignisse sind ja dazu geeignet, einmal grundsätzlich innezuhalten. Einen Moment Stille zu haben, sich grundsätzliche Gedanken zu machen. Sozusagen einen Schritt zurückzutreten, so mal aus der Megaperspektive das eigene Leben betrachten und was zurückliegt und was vielleicht vor uns liegt. Und zu reflektieren, auch das eigene Verhalten. Was ist wirklich wichtig? Um was geht es eigentlich wirklich im Leben? Und das heißt dann, den Kompass neu auszurichten. Welche Ereignisse sind das, die uns so zum Innehalten anregen? Das sind sicherlich so die Tage zwischen den Jahren, so wie wir das sagen. Oder wenn es gravierende Einschnitte in unserem Leben gibt durch den Tod eines lieben Menschen oder durch sonst einen großen Verlust, das lädt uns dann ein, innezuhalten und doch einmal zurückzutreten und zu sagen, um was geht es eigentlich mir? Aber es können auch schwerwiegende Kritik an der eigenen Person sein, die kann einem auch wirklich in den Grundfesten erschüttern. Und wenn dann so an den Grundfesten unseres Lebens gerüttelt wird, dann macht man sich doch so seine grundsätzlichen Gedanken. Bei Paulus war es das Letztere. Die schwerwiegende Kritik der Gemeinde aus Korinth, der er sich stellen musste, die hielt ihn oder die regte ihn an, innezuhalten und nochmal grundsätzlich über seinen Dienst nachzudenken. Die Gemeinde in Korinth hat grundsätzliche Anfragen an den Apostel. Ist er wirklich der große Apostel, der er so vorgibt zu sein? Ist er groß in seinen Briefen? Aber wenn er dann da ist mit seinen Predigten, dann ist das eigentlich eine schwächliche Predigt, eine Predigt, die nicht so richtig hinreicht und macht ihm eigentlich nicht so die Ehre. Also es gab so manche Kritikpunkte aus der Gemeinde in Korinth, die an dem Paulus zweifelten, ob er wirklich der berufene Apostel war. Denn da waren ja noch andere, die auch verkündigten. Und die einen hielten sich mehr zu Petrus, die anderen zu Apollos und einige an Paulus. Und es gab so einige Parteiungen innerhalb der Gemeinde. Und deshalb musste sich der Paulus jetzt auch in dem zweiten Korintherbrief musste er sich verteidigen und noch einmal grundsätzlich sagen, um was geht es mir eigentlich in meinem Missionsdienst? Er erläutert sozusagen die Grundsätze seines Dienstes und seines Evangeliums. Und deshalb, dazu möchte ich lesen heute Morgen aus 2. Korinther 4, die Verse 1 bis 6. Da schreibt Paulus, darum, weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir haben uns losgesagt von schändlicher Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, verfälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Vielleicht ein bisschen schwierige Sätze. Wir versuchen mal, diesem Bibeltext, den der Paulus uns hier vorgegeben hat, ein bisschen näher zu kommen und dahinter zu kommen, um was geht es eigentlich. Was bewegt eigentlich den Apostel Paulus? Was hat ihn bewegt, überhaupt in diesen Missionsdienst einzutreten? Er macht das noch einmal deutlich, was ihm wichtig ist für seinen Dienst. Er sagt, ich habe mich nicht selbst beauftragt. Ich habe mich nicht selbst in den Vordergrund gestellt, mich nicht selbst in den Dienst gestellt, sondern Gott hat mir dieses Amt, diesen Auftrag gegeben, das Evangelium in aller Welt bekannt zu geben. Und dann, was bewegt ihn noch? Paulus sagt, mich bewegt diese Größe und Schönheit des Evangeliums. Wir haben eben gesungen, auch von der Schönheit und der Herrlichkeit Gottes. Und es ist die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes im Evangelium, in der guten Nachricht, die Gott allen Menschen mitteilen will. Und Paulus ist begeistert von dieser guten Nachricht. Er sagt, es ist etwas Gutes. Gott kommt zu uns Menschen. Gott ist Mensch geworden. Jesus Christus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Das ist ihm wichtig und dafür lebt er und dem möchte er dienen. Er ist begeistert von der Rettung Gottes, von der herrlichen Zukunft für all die Menschen, die glauben. Und drittens, er ist total überzeugt von der Barmherzigkeit Gottes. Er merkt, Gott ist wirklich den Menschen nahe gekommen. Gott hat seine Vergebung uns geschenkt. Und das ist etwas Wunderbares. Gott hat ihm dieses Geheimnis, wie er an anderer Stelle sagt, Gott hat ihm dieses Geheimnis des Evangeliums offenbart, dass er plötzlich entdeckt hat, ja, das ist Gott kommt in diese Welt, und er durch seinen Sohn versucht er, und die Menschen zu sich zu holen und zu sich zu rufen. Und der Paulus als viertes, er stellt seine Motive klar. Warum macht er das überhaupt? Er sagt, wir machen das nicht, weil wir irgendwie listige Hintergedanken haben. Wir haben keine Hintergedanken, wenn wir euch das Evangelium bringen. Er ist echt und ehrlich. Er hat keine Heimlichkeiten, so wie er es hier ausdrückt. Wir gehen nicht mit Heimlichkeiten um, dass wir heimlich vielleicht noch andere Motive und Ideen haben oder vielleicht sogar einen Geschäftssinn mit dem Evangelium verfolgen. Nein, er macht klar und deutlich, wir sind ehrlich und echt vor euch und möchten euch in Liebe das Evangelium bringen. Das ist das, was ihn bewegt. Und ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, was bewegt mich eigentlich? Wenn ich so am Jahresende bin, was bewegt mich? Was hat mich im vergangenen Jahr bewegt? Was treibt mich an? Was ist mein Motor? Wir haben ja in dem Claim der Gemeinde dieses Wort von Gott bewegt. Bin ich wirklich von Gott bewegt? Oder sind es nicht ganz andere Dinge, die mich bewegen? Bin ich nicht von meinen eigenen Zielen bewegt, die ich mir gesteckt habe? Habe ich meine Ziele mit dem Einverständnis Gottes gesteckt? Sind es doch Dinge, die ich mir vorgenommen habe, die mir wichtig sind, die mich antreiben und die mich auch antreiben im nächsten Jahr, was ich gerne erreichen möchte im nächsten Jahr? Ob das immer Dinge sind, die auch Gott wichtig sind in meinem Leben? Was bewegt mich? Bewegt kann man auch sein, allen anderen Menschen es recht zu machen. Der Liebling möglichst aller Menschen zu sein. Der Familie, der Leute, der Arbeitskollegen. Man möchte eigentlich beliebt sein. Auch das ist ein Ziel im Leben. Und das bewegt auch viele Menschen. Das treibt viele Menschen auch an, in dem, wie sie es tun und was sie tun. Der Motor. oder andere Menschen mag vielleicht die Jagd nach dem Geld für das nächste Auto, den nächsten Urlaub, das Haus. Viele Dinge, die uns bewegen, die uns antreiben, bestimmte Dinge zu tun und unser Leben so zu gestalten, wie wir es gestalten. Und ich frage mich am Ende dieses Jahres, was bewegt mich eigentlich, was treibt mich eigentlich an? Was treibt mich an für das nächste Jahr? Was ist mein Motor? Und ich glaube, das ist eine Gelegenheit, einfach seinen Kompass am Ende des Jahres neu auszurichten. Und ich möchte einfach mal sagen, denk nach, mach es mit Gott klar, damit wirklich er dich bewegt. Es kann natürlich auch sein, dass jemand hier sitzt und sagt, ich habe eigentlich gar keinen Motor mehr, ich habe eigentlich gar keinen Antrieb mehr, mir ist eigentlich alles ziemlich egal, ich bin eigentlich am Ende meiner Kraft und meiner Ideen und Gedanken, ich bin eigentlich in vielen Dingen gescheitert und habe gar keinen Mut mehr, etwas Neues anzufangen. Paulus schreibt hier, er sagt, wir werden nicht müde. Er hat ja auch viele Strapazen auf sich genommen, um das Evangelium in der damals bekannten Welt bekannt zu machen. Aber er sagt, wir werden nicht müde. Warum? Wenn man das hier verfolgt im Text, dann wird er nicht müde, weil er so überzeugt ist von der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes, die ihn so bewegt, dass er sagt, ich kann gar nicht müde werden. Das ist so ein herrliches Evangelium, so eine gute Nachricht, die kann ich gar nicht für mich behalten. Ich werde nicht müde davon. Das bewegt den Paulus und auch den Timotheus, die beide an diesem Brief geschrieben hat. Davon sind sie wirklich ergriffen. Und ich möchte einfach sagen, es gibt Hoffnung, auch für diejenigen, die mutlos sind, die keinen Antrieb mehr haben. Der Heilige Geist ist wirklich die Kraft Gottes, die dich neu in seine Richtung bewegen kann. Und ich möchte Mut machen, einfach auch durch heute Morgen, wenn du sagst, ja, da ist eigentlich gar nichts, was mich antreibt, weil ich eigentlich ziemlich mutlos bin, dann lass dir neuen Mut von Gott zusprechen. Der Heilige Geist möchte wirklich die Kraft in uns sein, die uns neu ausrichtet, dann müssen wir auch mit unserer Mutlosigkeit und Kraftlosigkeit und Antriebslosigkeit auch zu Jesus kommen und sagen, Herr, so sieht mein Leben aus, aber du kannst wirklich verändern. Und dazu möchte ich Mut machen. Das war der erste Punkt. Was bewegt eigentlich den Paulus? Und der zweite Punkt, was verkündigt Paulus? Er stellt eigentlich zwei Dinge hier deutlich vor Augen, was ihn wirklich, was seine Verkündigung prägt, was der Inhalt dessen ist, was er zu sagen hat. Er stellt klar, was die Mitte seines Missionsdienstes ist, um was es ihm eigentlich geht. Möglichst viele Menschen sollen das helle Licht des Evangeliums hören und umkehren und an Jesus Christus glauben. So könnte man das zusammenfassen. Und er sagt, Gott hat ja durch Jesus einen neuen Schöpfungsakt vorgenommen. Gott hat ganz am Anfang in der Urgeschichte gesagt, es werde Licht und es wurde Licht. Und dieser Schöpfungsakt, der wiederholt sich jetzt in der Person von Jesus, seinem Sohn, den er auf diese Welt schickt. Wir kommen von Weihnachten her, vom Licht her. Und deshalb, der Paulus sagt das hier und macht das deutlich. Es ist dieses Licht, dass Gott noch einmal spricht, es werde Licht, nicht wie am Anfang, das helle Licht der Sonne, das Tageslicht, sondern das Licht, das durch Jesus Christus in unser Leben hineinkommt. Gott hat durch Jesus einen neuen Schöpfungsakt vorgenommen. Ohne Licht, das wissen wir, gibt es kein natürliches Leben. Wir brauchen Licht und Wärme, wir brauchen die Sonne. Im zweiten Schöpfungsakt, da schickt Gott seinen Sohn als wahres Licht in diese Welt. Und der Apostel und der Jünger Johannes, der macht das deutlich in dem, was er schreibt vom Evangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glauben. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Das ist dieses wahre Licht, diesen zweiten Schöpfungsakt, den Gott vorgenommen hat, indem dass er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat. Es wurde Licht durch Jesus. Die Unwissenheit, die Gottesferne, die Sünde, das ist die Dunkelheit, in die das Licht hineinscheint. Und in der Dunkelheit zu sein, heißt nicht zum Wissen, um was es eigentlich im Leben geht. Aber wem ein Licht aufgegangen ist, weil er Jesus in sein Leben eingelassen hat, der ist sozusagen ein Erleuchteter. Ich weiß nicht, bist du schon erleuchtet? Ist dir ein Licht aufgegangen? Vielleicht an Weihnachten nochmal neu ein Licht aufgegangen? Ich erinnerte mich in der Vorbereitung an eine Begebenheit mit einem der Indianer in Peru. Wir waren an Weihnachten zusammen und die Missionare hatten auch Kerzen aufgestellt, wie das so üblich ist, obwohl diese Kerzen sich manchmal bei der Hitze verbiegen. Und für die Indianer ist es sehr ungewöhnlich, Kerzen zu haben, denn sie haben keine Kerzen. Und deshalb dachte ich, wir müssen das erklären, was das mit diesen Kerzen auf sich hat, besonders an Weihnachten. Habe das dann versucht zu erklären, das hat mit dem Licht zu tun und Jesus ist das Licht dieser Welt. Dann war ein Moment Stille, er dachte nach und dann sagte er, aber warum zündest du da nicht eine Petromax-Lampe an? Ich weiß nicht, ob diese Lampe jetzt hier kommt. Das ist so eine Lampe, die sehr gebräuchlich ist oder war zumindest zu dieser Zeit. Das ist eine sehr heile Lampe, die gibt etwa 400 Watt. Das ist ein Glühstrom mit Kerosin, wird die gepumpt und dann entsteht ein Druck und der wird, so ein Gemisch wird dann durch diesen Strumpf gedrückt und das macht sehr, sehr hell. Und er sagt, ja, aber warum zündet ihr da eine Kerze an? Die hat doch nur so wenig Licht, aber ihr müsstet doch dann eigentlich eine große Lampe anzünden. Ich habe keine Antwort darauf gewusst, da hatte er natürlich recht. Das ist mit der Kerze doch recht kümmerlich, wenn das so das Licht Jesu darstellen soll. Da sollte man eine helle Lampe anzünden. Das ist ganz richtig. Und ich denke, das ist die wichtigste Grundfrage im Leben. Hat Jesus mein Herz wirklich erleuchtet? Das ist der Inhalt des Evangeliums, das Paulus verkündet. Und dann sagt er noch eine zweite Sache. Paulus verkündigt Jesus Christus als Herrn, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. An anderer Stelle im ersten Korintherbrief schreibt er, wir kennen niemand anders als Christus den Gekreuzigten, denn Christus als den Gekreuzigten, der wirklich ja für unsere Sünden gekreuzigt wurde. Es ist der schwache Gott, der Gescheiterte, der am Kreuz Gescheiterte, weil er für uns Menschen in den Tod ging, stellvertretend die Strafe auf sich nahm. Aber aus diesem gestorbenen Christus wurde der auferstandene Herr und Herr der ganzen Welt. Und gerade dadurch, dass er gehorsam war, Gott dem Vater gegenüber und ans Kreuz ging, deshalb wurde er Christus der Herr. Und Paulus sagt, ja, wir verkündigen Christus als den Herrn für unser Leben und für das Leben der ganzen Welt. Und das war in der damaligen Welt, war nicht Christus der Herr, sondern der Kaiser in Rom, das war der Herr. Und dass Paulus das hier sagt, Christus ist der Kyrios, der Herr, der hat den Machtanspruch, den eigentlich der Kaiser in Rom beansprucht. Aber für uns Christen ist Christus der Herr. Auch wir als Gemeinde, wir predigen ja nicht uns selbst, hoffe ich zumindest. Nicht wie schön unsere Gemeinde ist, welche schönen Räume wir haben, welche tollen Christen sich hier treffen. Das ist hoffentlich nicht der Inhalt unserer Verkündigung. Nein, es geht einzig um Christus. Er ist der Mittelpunkt. Es geht um sein herrliches Evangelium, nicht um uns. Und ich hoffe, dass das immer wieder deutlich wird, auch in unserer Gemeinde. Wir haben ein herrliches gute Nachricht, die wir nicht verstecken müssen, für das wir uns nicht zu schämen haben. Ganz im Gegenteil. Und ich musste in dieser Vorbereitung daran denken, was ist eigentlich das, was uns als Christen so geschenkt worden ist und um das wir zu beneiden sind. Und da sind mir so einige Dinge aufgefallen. Ich habe eigentlich gedacht, ja, wir brauchen uns wirklich nicht zu schämen dessen, was Gott uns geschenkt hat. Also ich zähle einmal so einige Dinge auf und vielleicht dem einen oder anderen fallen auch noch andere Dinge ein, wenn wir das jetzt hören. Ich möchte sagen, das Evangelium macht Menschen frei. Das haben wir hier in der Gemeinde erlebt, das haben viele Menschen erlebt, vom Alkohol frei, von Süchten und Abhängigkeit. Es macht frei von Schuld. Es gibt eine neue Chance im Leben. Und wie viele Menschen auf dieser Welt wollten nicht ihr verkorkstes Leben noch einmal von vorne beginnen. Und das ist eine wunderbare Botschaft, die wir haben, zu sagen, ja, man darf mit Gottes Hilfe, mit Jesus noch einmal von vorne anfangen. Man kann sein verkorkstes Leben zu Jesus bringen und sagen, ich fange noch einmal von vorne an mit dir. Das Evangelium gibt eine neue Chance, es macht Menschen frei. Und ein weiterer Punkt, das Evangelium, das schenkt wirklich Frieden. Jesus ist wirklich der Friedensstifter und durch ihn kann Frieden unter den Arbeitskollegen kommen, kann Frieden in der Ehe einkehren, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Freund und Freundin, zwischen Arbeitskollegen. Mit Jesus haben wir wirklich die Chance, Frieden zu schließen untereinander, weil er der Friedefürst ist. Und Jesus lehrt uns, die Hand auszustrecken zum anderen. Und er verändert Menschen, auch denen, die uns so schwierig vorkommen. Das schenkt das Evangelium. Das ist eine Möglichkeit, wirklich Frieden zu schaffen. Das Evangelium vermittelt auch Hoffnung, wo sonst keine Hoffnung mehr ist. Für Jesus gibt es wirklich keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt immer noch eine Chance, es ist immer noch eine zweite Möglichkeit, die besteht bei Gott. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass uns das geschenkt worden ist, dass Gott uns immer wieder noch eine zweite Chance anbietet und auch anderen Menschen in unserer Umgebung. Und es gibt Menschen, die sehen keine Chance mehr für sich. Und denen können wir sagen, ja, bei Jesus gibt es wirklich eine zweite Chance. Und ich habe gedacht, das Evangelium, das löst Freude und Dankbarkeit aus. Wie viele Menschen haben keine Freude in ihrem Leben, sind verbittert, sehen immer nur das Negative, was runterzieht. Woher kommen denn Zufriedenheit und Dankbarkeit? Ich denke, für mich kann ich das sagen, durch meinen Glauben an Jesus Christus ist das in mein Leben hineingekommen. Wer Jesus vertraut, möchte ich einmal sagen, der wird ein positiver Mensch, der dankbar ist. Seine Grundstimmung ist Freude und Dankbarkeit. Und ich hoffe, dass das für uns auch zutrifft, dass unsere Grundstimmung Freude und Dankbarkeit ist, weil wir Jesus kennen. Und ein letzter Punkt, der mir eingefallen ist. Menschen, die dem Evangelium von Jesus vertrauen, wissen, zu wem sie gehören, haben ein Zuhause, einen Halt. Und ich denke, das ist sehr wichtig zu wissen, wohin man gehört und nicht mehr zu sein wie ein Blatt im Wind hin und her geweht, mal hier, mal da. Nein, wer zu Jesus gehört, der weiß, ich gehöre zu Gott, ich habe ein Zuhause bei ihm. Ich kann mich festmachen an ihm und er hält mich fest. Und das sehe ich eine ungemeine Chance und eine ungemeine Freude und Dankbarkeit, ein Geschenk, das uns Gott macht im Evangelium. Ich möchte damit euch heute Morgen, ihr Lieben, einfach Mut machen, dankbar zu sein. Wenn du Christ bist, dann darfst du dankbar sein. Das ist wunderbar, dass du dich auf Jesus verlassen kannst, dass er dein Leben verändert hat. Paulus schreibt hier von diesem Evangelium, von diesem Licht, das nicht nur in ihm als Apostel begründet liegt, sondern das Licht, das durch Jesus Christus gekommen ist. Den verkündigt er. Jetzt kommen wir zu einer dritten Frage. Wir haben gesagt, was treibt den Apostel Paulus an? Was ist eigentlich der Inhalt seiner Botschaft? Und jetzt, was ist das Ergebnis? Denn von dem schreibt er auch. Und er sagt eigentlich, das Ergebnis ist ein zweifaches. Das Erste, es erleuchtet die Menschen, die es glauben und hören, sagt er. Viele Menschen, die sehen das und erkennen das Evangelium und die stimmen dem zu und die nehmen das an. Und das Licht Gottes, das leuchtet weiter, bleibt nicht bei einem oder dem anderen stehen. Licht ist ja stärker als die Finsternis. Wir merken, dass wir, wenn wir Licht anmachen, die Finsternis muss weichen, das Dunkel weicht. Das helle Licht ist nicht aufzuhalten. Es durchdringt eigentlich jeden Winkel. Und Paulus macht deutlich, nicht nur er und Timotheus bringen das Licht des Evangeliums. In jedem Christen hat Gott seinen hellen Schein gegeben, damit andere Menschen die Herrlichkeit Gottes sehen. Er sagt, denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung auch durch uns entsteht. Gott hat auch durch uns einen hellen Schein in unser Leben hineingelegt. Und diese Herrlichkeit Gottes, die er sagt, die ist im Evangelium zu finden, die ist auch in uns. Wenn wir Christen sind, wenn wir Menschen sind, die Jesus nachfolgen, dann leuchtet dieses helle Licht auch in uns. Und für mich war das und ist das sehr beruhigend und entspannend. Die Nichtchristen sollen nicht mein Licht sehen, denn ich bin keine große Leuchte, sondern sie sollen etwas von dem Licht Jesu in mir entdecken. Paulus verkündigt ja nicht seine eigene Botschaft, sein eigenes Licht. Und ebenso wenig zeigen wir unser Licht zu den Menschen. Etwas von der Freundlichkeit Gottes, von der Liebe Gottes soll aus mir und aus dir herausleuchten, am besten aus allen Knopflöchern. Das wünscht man sich, dass diese Liebe und das Licht Jesu aus uns herausleuchtet. Wir müssen uns gar nicht viele Gedanken machen, wie das geschieht mit dem Leuchten. Denn wenn wir nahe bei Jesus sind, uns über ihn freuen, ihm vertrauen, dann erzeugt das automatisch ein Leuchten, das andere Menschen auch entdecken werden. Da müssen wir uns gar nicht viel anstrengen und zu sagen, jetzt muss ich aber Licht sein, sondern einfach nahe bei Jesus sein. Dann wird auch das Licht zu anderen Menschen hinüberkommen. Und dann sagt Paulus aber auch, ja, es gibt auch noch eine zweite Reaktion auf dieses Evangelium. Er sagt, nicht alle Menschen entdecken das Licht des Evangeliums leider. Vers 3, ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Es gibt also Menschen, denen ist das verborgen, denen bleibt das verborgen, die sehen nicht das helle Licht des Evangeliums. Der Gott dieser Welt, das ist der Teufel, der schafft es manchmal den Menschen, das helle Licht des Evangeliums zu verdecken. Wie auch immer das geschieht, ist vielleicht ein Rätsel. Aber es gibt Menschen, die achtlos am Evangelium vorbeigehen, es sogar ablehnen. Das kann im Einzelfall sicher vielfältige Gründe haben, aber immer steckt der Teufel dahinter, der nicht möchte, dass Menschen Jesus als Retter und als Herrn annehmen. Jesus sagt einmal das Beispiel, er sagt, die Gesunden, sie brauchen keinen Arzt, die Kranken, die brauchen den Arzt. Und für mich sind es offenbar die Gesunden, die vorbeigehen an Jesus, am Evangelium, die sagen, ich brauche das nicht, ich bin ja gesund. Aber die Kranken, die den Arzt brauchen, die brauchen Jesus und die gehen auch zu ihm. Die nehmen das Evangelium dankbar an, lassen sich heilen und folgen Jesus nach. Das heißt, das Ergebnis dieser Verkündigung des Missionsdienstes von Paulus ist ein zweifaches. Und es ist es auch heute noch, wenn wir als Gemeinde unterwegs sind mit Jesus. Einige erkennen das Licht Jesu, nehmen das Evangelium im Glauben an, andere lehnen es leider ab. An Jesus und an seinem Evangelium, da scheiden sich die Geister. Das ist manchmal sehr schmerzhaft, denn wir wünschen uns natürlich, dass alle das Evangelium annehmen und Jesus in ihr Leben anvertrauen und auch einer herrlichen Zukunft entgegengehen. Und ich glaube, deshalb müssen wir manchmal darum kämpfen, geistlich kämpfen, dass der Gott dieser Welt nicht gewinnt. Geistlich kämpfen im Gebet, mit viel Liebe und Geduld, darauf hoffen und glauben, dass möglichst viele Menschen das Licht des Evangeliums erkennen. Beim Alpha-Kurs jetzt im Januar wollen wir dafür beten, bei unseren Familienangehörigen und Freunden, denen wir das uns so sehr wünschen, dass sie auch so das Licht des Evangeliums annehmen und Jesus nachfolgen, und auch anderen Freunden, denen wir es wünschen. Also, ich fasse noch mal zum Schluss zusammen. Wenn wir in diesen Tagen also mal Gelegenheit haben, innezuhalten, dann schlage ich vor, überleg doch erstens einmal, was dich wirklich antreibt, was dein Motor ist. Vielleicht auch im neuen Jahr. Und überlege auch einmal als zweites, was ist die Grundlage deines Lebens? Was macht dich aus? Und als drittes, wie wichtig ist dir Jesus? Und leuchtet wirklich sein Licht in dir? Ein ganz klein wenig oder vielleicht ganz hell? Jesus Christus, dass wir dich kennen dürfen und dich lieben, dass wir dir nachfolgen können, dass wir etwas von deinem wunderbaren Evangelium begriffen haben, das Frieden bringt, das neue Hoffnung schafft, das ein helles Licht ist in uns. Herr, und wir wünschen uns so sehr, dass dein helles Licht auch ein klein wenig in uns leuchtet und dass andere Menschen in unserer Umgebung auch etwas von deinem Licht mitbekommen. Herr, wir bitten dich darum, dass das auch im neuen Jahr geschieht, dass dein Licht auch im Januar im Alpha-Kurs bei den Gästen, die dann zu uns kommen, die Teilnehmer, dass sie wirklich auch etwas von der wunderbaren Botschaft verstehen und erkennen und deine wunderbare Botschaft auch annehmen. Wir wollen dich bitten für unsere Lieben in der eigenen Familie, im Freundeskreis, die dich noch nicht kennen, dass sie doch auch etwas von deinem wunderbaren Licht entdecken. Und Herr, wenn wir vielleicht ein kleiner Lichtkörper sein können für sie, dass sie ein Stückchen entdecken, wie wunderbar dein Evangelium ist, dann gebrauche du uns auch dazu, auch im neuen Jahr. Herr, wir vertrauen dir, wir danken dir für deine Botschaft. Amen.